Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute begrüßen wir ganz herzlich Frau Dr. Annelisa Steiner. Frau Steiner ist Co-Founder der Boutique AI und sie ist promovierte Rechtsanwältin. Sie hat in München studiert, sie hat auch in München promoviert. Ihr berufliches Glück als junge Anwältin hat zunächst in Großkanzleien gesucht und auch gefunden. Und aus dieser Großkanzlei heraus hat sie sich dann auch mit zwei Kollegen, die dann dem technischen Bereich, drücke ich es jetzt mal einfach aus, zuzuordnen waren, in dieser Boutique AI selbstständig gemacht. Und gleichzeitig ist sie als Anwältin gewechselt in die Kanzlei Groll, Gross und Steiner in München, sodass sie auf der einen Seite an der Schnittstelle der Juristerei als Anwältin arbeitet und auf der anderen Seite dann eben zur KI. Und deswegen sind sie eine prädestinierte Gesprächspartnerin für die Frage, was bedeutet KI in der juristischen Welt heute und insbesondere dann auch morgen, wobei wir doch davon ausgehen müssen, dass morgen sehr viel schneller kommt, als die meisten Juristinnen und Juristen das denken. Frau Steiner, wie sind Sie auf KI gekommen? Wie haben Sie den Zugang zu KI gefunden? Was hat Ihr Interesse da geweckt und warum machen Sie das zu einem Teil Ihres beruflichen Standbeins?
Erstmal vielen Dank für die nette Einführung und auch für die Einladung. Wie bin ich zu KI gekommen? Ich wurde angesprochen von zwei ehemaligen Kollegen, die in der internen Tech-Abteilung der Kanzlei gearbeitet haben, wo ich vorher beschäftigt war und die sich sehr viel damit beschäftigt haben, welche Anwendungen können wir bauen, um Juristen das Leben zu erleichtern. Und damals, es war dann so 2020, war ja dann KI schon ein Thema und ich habe auch immer mehr gemerkt, wie KI einfach sehr gut darin ist, Sprache zu verstehen und Sprache zu generieren. Und das ist ja eigentlich ein ureigenes Handwerk des Juristen und habe in dem Zusammenhang schon gemerkt, das ist ein Zukunftsthema KI, das uns nicht loslassen wird. Und als dann die Gelegenheit kam, dass ich da mithelfen kann, habe ich die Gelegenheit ergriffen und auch bis jetzt noch nicht bereut.
Ja, das ist also super spannend. Und Sie sind ja nach wie vor auch noch Anwältin. Das heißt, Sie nehmen sozusagen die Eindrücke aus beiden Welten mit. Ist es zutreffend, so wird es ja uns zugetragen, dass die KI-Entwicklung nicht nur jetzt schon eine unheimliche Dynamik hat, sondern sich eben auch immer noch weiterentwickelt und dass man gar nicht so sehr in die Zukunft gucken muss mit einem Horizont von 10 Jahren, sondern vielleicht auch schon in 3, 4 Jahren sozusagen die Leistungsfähigkeit so weit gediegen ist, dass ja wirklich wesentliche Bereiche unserer anwaltlichen Tätigkeit schon ersetzt werden kann. Was macht das mit dem Rechtsmarkt? Was macht das mit der Ausrichtung eines klassischen Anwalts oder umgekehrt? In welche Richtung müsste man jetzt schon denken, wie man seine Kanzlei fortentwickelt?
Also wir sehen, dass das Thema unglaublich dynamisch ist. Mit jedem neuen Modell oder ja, das die großen LLM-Anbieter auf den Markt bringen, wird die KI besser. In der Diskussion steht ja immer die sogenannte Billable Hour. Also wie zukunftsfähig oder zukunftssicher ist noch die Billable Hour? Also es ist echt wirklich gerechtfertigt, dass man rein nach dem Zeitaufwand abrechnet als Rechtsanwalt, weil ja da dann Effizienz, Gewinne, die man durch die KI-Nutzung hat oder haben könnte, nicht wirklich belohnt werden. Also das ist sicherlich eine Thematik, die uns nicht wirklich loslassen wird, so zumindest meiner Einschätzung. Und gleichzeitig wird sich, glaube ich, noch zeigen, wie viel der juristischen Tätigkeit die KI dann wirklich übernehmen kann. Also wo man jetzt schon sieht, wo die KI eine absolute Arbeitserleichterung ist, ist bei der Analyse sehr großer Dokumentenmengen, bei der Auswertung so sehr großer Dokumentenmengen, also Stichwort Due Diligence, aber auch bei dem Studium der juristischen Akte, also das Stichwort, ich habe doch da mal was dazu geschrieben, wo war das gleich nochmal? Also sie macht unsere Arbeit auf jeden Fall schneller. Gleichzeitig, das führt auch ein bisschen zu dem Thema hin, das ich heute mitgebracht habe, sieht man immer noch die Halluzinationen, die natürlich die KI auch noch hat, gerade wenn es um die rechtliche Recherche oder die Beantwortung rechtlicher Fragen geht. Also das Thema ist sehr im Fluss und entwickelt sich auch sehr schnell.
Jetzt haben Sie den Fachbegriff Halluzination schon eingebracht. Der wird nicht allen Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt sein. Das sind also falsche Ergebnisse, die die KI liefert. Das führt mich zu der aus meiner Sicht derzeit sehr virulenten Frage: Wie stellen wir denn sicher, dass KI-produzierte Ergebnisse dann auch tatsächlich zutreffend sind? Sie müssen dann von der Anwältin, vom Anwalt kontrolliert, angepasst, auf den Mandanten auch angepasst werden. Das Problem besteht meines Erachtens derzeit darin, dass wir ja künftig Generationen von jungen Kolleginnen und Kollegen haben werden, die mit KI in Anführungszeichen groß werden. Es gibt einige Universitäten, die sagen, KI kann bei den Prüfungsarbeiten eingesetzt werden. Andere verbieten das, ohne sich eine Vorstellung davon zu machen, wie sie das denn kontrollieren sollen. Aber jedenfalls werden diese Kolleginnen und Kollegen ja mit KI aufwachsen und zu Recht KI einsetzen. Ich würde da eher die Position vertreten, da progressiv vorzugehen. Den Taschenrechner zu verbieten, hat auch nichts gebracht. Aber wie versetzen wir diese jungen Kolleginnen und Kollegen in die Lage, die Ergebnisse fachgerecht zu kontrollieren, wenn sie große Teile der Erarbeitung des Ergebnisses gar nicht mehr kennengelernt haben?
Also zwei Punkte. Ich glaube, als Partner in der Kanzlei, als Chef, ist es wichtig, das Thema anzusprechen und auch Guidelines aufzustellen. Das ist schon mal der erste Punkt. Also man muss Guidelines aufstellen. Wann darf ich KI nutzen, mit welcher KI darf ich arbeiten, zu welchem Zweck und wie evaluiere ich dann die Ergebnisse? Die KI hat ja selbst kein Wissen, so entstehen ja auch Halluzinationen. Also sie trifft Vorhersagen basierend auf Wahrscheinlichkeiten. Und deswegen ist es als Jurist natürlich schon noch wichtig, dass man das entsprechende Fachwissen hat und erlernt und dann die KI als Unterstützungsmittel nimmt. Und insbesondere bei rechtlichen Bewertungen, Fundstellen überprüft, Urteile nachliest. Man kann natürlich dann auch die KI so nutzen, dass man Halluzinationen möglichst vermeidet oder reduziert. Ganz vermeiden lassen sich schwierig. Aber das sind so Punkte, die auf jeden Fall von der Chefetage angesprochen werden müssen. Einmal auch meines Erachtens festgelegt werden müssen in der verschriftlichen Form und dann kommuniziert werden müssen. Weil andernfalls, und das sehen wir eben in jüngerer Zeit auch, entstehen halt immer mal wieder Medienberichte, Gerichtsentscheidungen, wo es dann doch mal dazu kam, dass ein KI-generierter Schriftsatz eingereicht wurde, der dann Fehler enthielt, frei erfundene Rechtsprechung, nicht existierende Fundstellen. Und das ist dann natürlich auf jeden Fall erstmal peinlich, kann aber ja dann auch zu einer Haftung führen. Also KI ist wahnsinnig wertvoll, kann die Arbeit erheblich erleichtern, aber ja, man muss natürlich wissen, wie man sie einsetzt und das dann auch weitergeben.
Ich verfolge ja auch die Diskussion, wie fast alle, mit großem Interesse über KI und Legal Tech, Tech. Und häufig, nicht immer, aber häufig ist da der Fokus so, ich möchte nicht sagen schief, aber etwas verengt auf die größeren Einheiten. Ne? Also genau, wo wir eben schon kurz waren, Billable Hours und Großprojekte. Das ist ja nicht der große Markt der Berater. Das ist ja nach wie vor eher, wenn man sich die Statistiken anguckt, die kleine Einheit, vielleicht auch der Einzelkämpfer. Und da ist es ja auch ganz spannend, diese Diskussion mal zu führen. Wer wird, um es mal so ein bisschen hart auszudrücken, in Zukunft eigentlich der KI-Verlierer sein? Werden das alle klein sein? Ich glaube auf keinen Fall, ganz im Gegenteil. Oder, und das ist ja dann eigentlich die spannende Frage, welche Chancen bieten sich, um dann eben auch mein Produkt- und Dienstleistungsangebot darauf anzupassen? Also das, was natürlich als bei den meisten sofort als großer Vorteil auch für die kleinen Einheiten ins Auge springt, ist, dass man eben dem Mitarbeitermangel begegnen kann oder umgekehrt, noch etwas weiter gedacht, ich kann vielleicht Mandate annehmen, die für mich früher unvorstellbar gewesen wäre. Ne? Also ich kann dann möglicherweise als Einzelkämpfer doch den mittelständischen M&A-Deal mitbegleiten, weil ich die Due Diligence-Unterlagen mit KI auswerten kann. Wie ist da Ihre Sichtweise? Wo würde sich da, also gerade auch mal bei den kleineren Einheiten, wenn man es nochmal hart formuliert, sozusagen in Zukunft die Spreu vom Weizen zwischen KI-Verlierern und Gewinnern trennen?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den Sie ansprechen. Das erleben wir auch immer wieder in Kundengesprächen, die wir führen. man hat natürlich jetzt die Chance, das sogenannte Backoffice effizienter aufzustellen. Also vielleicht der Einzelkämpfer, der sich jetzt nicht eine Horde an wissenschaftlichen Mitarbeitern, Studenten, aber auch ein großes Sekretariat leisten kann, diese Unterstützungstätigkeiten, also Aktenpflege, automatisierte Ablage, aber auch die Analyse oder das Durchsuchen von Dokumenten, das kann jetzt natürlich die KI übernehmen. Da ist dann auch die Voraussetzung, und das sehen wir aber auch ganz oft, dass man dann natürlich auch seine Daten so strukturiert und parat hat, dass man sie überhaupt mit KI nutzen kann, also zumindest schon mal digitalisiert hat und auch an einem Ort abgelegt hat. Also Stichwort Kanzleiorganisation, Digitalisierung, das ist dann die Voraussetzung. Da sind ja manche immer noch sehr schlecht aufgestellt. Aber insbesondere, wenn man nach RVG abrechnet und dann aus seinen 8 Stunden plötzlich nicht nur 2 Mandate bearbeiten kann, sondern 3 oder 4, dann ist es natürlich ein ganz neues Geschäftsmodell, das sich da auftut.
Was ja auch ganz spannend ist, dass die Diskussion auch noch im Fluss, ob und inwieweit ich in der Mandatsvereinbarung oder jedenfalls im mündlichen Gespräch das offenbaren muss. Ja, das ist der eine Punkt. Und gerade wenn man geschäftliche Mandanten hat, kommt ja auch zusätzlich schon das Verlangen der Mandanten, bitte setze KI ein. Sicher mir das zu, dass du die großen Datenmengen nicht mit 100 Billable Hours eben belegst und abrechnest, sondern dafür eben KI einsetzt. Und daran knüpft sich ja dann auch wieder die sehr spannende Frage, wie man das haftungstechnisch als Anwalt in den Griff bekommt, dass man eben einerseits sagt, ich schulde jetzt nicht mehr die personelle Aufarbeitung als Primärpflicht aus meinem Mandatsvertrag, sondern ich schulde die KI-mäßige Auswertung in bestimmten Bereichen, wo es sich anbietet, und begrenze oder schließe im Gegenstück aber auch die Haftung für unrichtige oder fehlerhafte oder lückenhafte Ergebnisse aus, beziehungsweise eben vermindere meinen Pflichtenumfang auf Plausibilitätsprüfung. Das ist ein sehr spannendes Thema, das sozusagen als Folgeannex für uns Beratern hinten dran hängt. Haben Sie solche Diskussionen auch mit anderen, in Anführungszeichen, Kunden bei Ihnen oder Berufsträgern?
Also die, was sicherlich, was Sie zu Beginn gesagt haben, ganz großer Innovationstreiber sind sicherlich die Mandanten selber. Das betrifft insbesondere die größeren Einheiten oder auch Großkanzleien, wo natürlich die Mandanten, meistens Rechtsabteilungen, sagen wir intern, wir nutzen selber schon KI-Anwendungen, die haben da in der Regel weniger Berührungspunkte und erwarten das dann auch von ihren Kanzleien. Stichwort Haftung gegenüber Mandanten oder gegenüber den Unternehmen, für die ich dann arbeite, oder den Privatpersonen. Die Konstellation, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, also dass ich dann meine Anwaltshaftung für gewisse Bereiche beschränke oder auch meine vertragliche Haftung, das habe ich jetzt in den Gesprächen, die ich geführt habe, so noch nicht gehört. Aber die Haftung, die Frage, was passiert, wenn die KI Fehler macht, hafte ich dann dafür? Das ist natürlich ein ganz präsentes Thema. Da gibt es jetzt die Leitlinien oder den Leitfaden von der Bundesrechtsanwaltskammer und dem Deutschen Anwaltsverein, die da nochmal dazu Stellung nehmen. Wie zu erwarten, sind die eher vorsichtig bei dem Thema. Sagen zwar auch, dass man natürlich selbstverständlich KI nutzen kann als Unterstützungstool, aber dass dann die Ergebnisse schon nochmal verifiziert und evaluiert werden müssen.
Ganz interessant, es soll heute nicht unser Thema sein, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt vielleicht auch ein Gewerbesteuerrisiko hat, ne? Das ist ein originär steuerliches Thema. Ja. Wenn ich nur nochmal technisch nach Ihrer Einschätzung fragen darf, es gibt ja die meisten sozusagen auf Berufsträger heruntergebrochene Anwendungen setzen ja auf einem Basis-Large-Language-Model auf. Ist das da wichtig, so wäre es erstmal mein Eindruck, auch mal zu gucken, dass das Grund-Large-Language-Modell ist eins der großen ist, wo ja Hunderte von Milliarden jedes Jahr investiert werden und bei denen ja ein viel größerer Innovationsschub zu erwarten ist? Oder kann es genau die falsche Denke sein und man sagt, wir nehmen lieber ein kleines Large-Language-Modell, weil das viel konkreter dann auf die Bedürfnisse des Endprodukts, was dann angeboten wird, also auf die Software- oder Plattformlösung angepasst werden kann?
Also was unsere Techniker mir berichten ist, dass es schon je nach Aufgabe verschiedene Large Language Models gibt, die besser oder schlechter sind. Nach jetzt einem neuen OpenAI-Paper ist es tatsächlich auch so, dass die kleineren Modelle, also die in Anführungsstrichen weniger leistungsstarken Modelle teilweise weniger anfällig dann auch für Halluzinationen sind. Mhm. Also da kommt es sehr darauf an, welche Aufgabe möchte ich mit der KI erfüllen. Und technisch ist es so, bei uns ist es zumindest so, dass wir dann auf verschiedene Large Language Models zurückgreifen, je nach Aufgabenstellung. Genau.
Wenn wir jetzt schon bei den Aufgabenstellungen sind, wenn wir das vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer auch ein wenig systematisieren, wo von der Systematik, von der Organisation einer Kanzlei kommend, kann in Steuerberatungskanzleien und Steuerrechtsanwaltskanzleien KI sinnvoll eingesetzt werden? Wir haben eben schon das Thema Datenauswertung gehabt bei umfangreicheren Mandaten, wie der klassische Unternehmenskauf und dann eben die Due Diligence, wie von Ihnen eben schon beschrieben, die Auswertung von Mandaten bei Compliance-Mandaten, die Auswertung von E-Mails, die Auswertung von Verträgen in großem Umfang. Das ist so der eine Bereich natürlich. Der zweite Bereich ist dann sicherlich die Fachrecherche in Literatur und Rechtsprechung mit einem entsprechenden Rechercheergebnis. Das entwickelt sich ja da auch hin, dass dann da schon Schriftsätze entworfen werden und so weiter. Eben erwähnten Sie die digitalisierte Aktenablage. Sind das so die zentralen Bereiche, wo in den steuerberatenden und rechtsberatenden Berufe KI Sinn macht, oder geht es darüber hinaus?
Darüber hinaus, also wir hatten jetzt die Bereiche Analyse, Aktenablage, semantische Suche, also dass ich eben meinen Aktenbestand durchsuchen kann, nicht nur auf Stichwortbasis, sondern semantisch, basierend auf den Inhalt. Aber sicherlich auch, und das hatten Sie jetzt, glaube ich, noch nicht erwähnt in der Auflistung, die Erstellung von Texten. Also KI, wie gesagt, ist sehr stark in sprachlicher Hinsicht. Das heißt, wo ich auch persönlich oft KI nutze, ist, man schreibt Bullet Points auf und lässt dann den ausformulierten Text erstellen, generieren. Oder man fragt nach bestehenden Datenbeständen, also nach einem vergangenen Vertrag, Bescheid, nach einem vergangenen Schriftsatz, und lässt sich dann aus bestimmten Blöcken für den spezifischen Sachverhalt einen neuen Text generieren. Das sind alles Aufgaben, die die KI schon erledigen kann.
Ja, das ist hochspannend, und eben ist auch schon angeklungen, wir haben ja in der Regel ein Fundstück der Woche, wo wir immer gerne einladen, unsere Gäste, Thema, eine Anregung, Urteil, irgendetwas aus deren Lebenshemisphäre mitzubringen, was wir hier gerne gemeinsam beleuchten. Frau Steiner, haben Sie denn uns ein Fundstück der Woche mitgebracht?
Kommen wir doch zum Fundstück der Woche.
Ich habe Ihnen ein Fundstück der Woche mitgebracht, obwohl es schon ein bisschen älter ist, muss ich zugeben. Und zwar ist es ein Beschluss des AG Köln aus dem Bereich Familienrecht. Jetzt werden Sie sich denken, was hat denn jetzt Familienrecht mit unserem Thema zu tun? Aber es ist in gewisser Hinsicht ein Präzedenzfall in der deutschen Rechtsprechung, weil ein Gericht zumindest erkennbar erstmals in einem veröffentlichten Urteil die Einreichung eines KI-generierten Schriftsatzes schon sehr scharf gerügt hat. Was war passiert? Familienrechtliche Streitigkeit, es ging ums Umgangsrecht. Und ein Fachanwalt für Familienrecht war Vertreter, Parteivertreter, und hat einen Schriftsatz eingereicht, in dem mehrere Fundstellen frei erfunden waren, nicht stimmten, der Autor passte nicht zur Randnummer, der Rechtssatz passte nicht zur Kommentarstelle und auch Rechtsprechung war frei erfunden. Was hat das Gericht gemacht? Das Gericht hat in einem Rahmen, ja, eines Art obiter dictum betont, dass es sich da um einen Verstoß gegen Berufspflichten handelt und dass auch ein Anwalt als Organ der Rechtspflege da schon mehr Sorgfalt walten lassen sollte. Aber es ist natürlich auch so, im deutschen Prozessrecht, prozessuale Folgen hat das Ganze natürlich nicht, weil das Gericht kennt das Recht. Der Sachvortrag war umfassend oder vollständig, und vor dem Hintergrund hat es dann keine Auswirkungen. Das sieht dann im Ausland schon anders aus. Also wenn man sich da Urteile aus den USA anschaut, das ist ganz spannend aus dem deutschen Blickwinkel, weil da kommt es dann auch mal vor, dass Anwälte mehr in den Pranger gestellt wurden. Ich habe da Urteile oder Stellen gefunden, da wurden dann die Anwälte zum einen namentlich genannt, aber auch verpflichtet, den Bußgeldbescheid, den sie bekommen haben, bei den nächsten Einreichungen beizufügen. Also nach dem Motto, ich habe einmal leider fälschlicherweise KI-Halluzinationen eingereicht. Achtung, liebes Gericht, das könnte nochmal passieren.
Den Fall kannte ich noch nicht, was aber auch durch die sozialen Medien gegangen ist. Das ist jetzt so ein Monat her, dass eine der weltweit führenden Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Australien für eine öffentliche Stelle ein umfassendes Gutachten gemacht hat, was auch sehr teuer abgerechnet wurde. Und da sind genau dieselben Halluzinationen, die Sie beschrieben haben, mit falschen Zitaten aufgetreten. Und dann ist das publik gemacht worden. Zum einen ist dann die Frage, das interessiert dann diese Big Four-Gesellschaft vielleicht weniger, ist das zurückzuzahlen? Also man hat dann das Honorar zurückzuzahlen. Aber der Image-Schaden, der damit einhergeht, ich meine, einmal vielleicht wird es noch verziehen, aber wenn es 2-3 Mal vorkommen würde, ramponiert man ja den ganzen Business Case und die ganze Marke. Also sozusagen diese Versuchung, hier vielleicht, wenn man in großer Zeitnot ist oder was auch immer, mal schnell das KI-Ergebnis einreichen zu lassen. Das ist jedenfalls für den einen oder anderen Verlockenden und da dürfte die Dunkelziffer sehr hoch sein oder jedenfalls höher als das, was wir hier sehen.
Ja, ich glaube, man muss da zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist das Verhältnis zum Mandanten und der Markt. Das wird der Markt regulieren, genauso wenn man bislang schlecht gearbeitet hat und künftig mit KI schlecht arbeitet. Dann wird das der Markt nicht honorieren, die Mandantinnen und Mandanten werden das nicht honorieren. Aber die Reaktion des Gerichtes in dem von Ihnen geschilderten Fall ist natürlich hochinteressant. Und da muss ich ganz offen gestehen, da fühle ich mich als Anwalt dann auch ein Stück weit missbraucht mit dem Hinweis auf dies als Organ der Rechtspflege sei ich tätig. Also das halte ich nun für ausgesprochenen Unsinn, dass ein Gericht das in einem obiter dictum in ein Urteil reinschreibt. Denn was ist die Aufgabe der Gerichte? Da mi facta dabo tibi jus. Ich muss nichts anderes machen, als dem Gericht die Tatsachen, den Sachverhalt zu liefern. Ob ich dann unsinnige, zutreffende, unzutreffende Rechtsansichten vertrete, ob ich ein Urteil missverstehe und falsch darstelle. Ja, das kann ich mir als Anwalt rauf und runter erlauben, wie ich lustig bin. Und da würde ich mir offen gestanden gegenüber den Gerichten immer verbitten, so etwas Belehrendes in ein Urteil zu schreiben. Ich muss mich gerade zurückhalten, dass ich nicht noch deutlicher werde. Denn das ist wirklich ganz einfach ein völliges Missverständnis einer Richterin oder eines Richters. Da kann man sich drüber ärgern. Aber ich habe bis jetzt noch kein Urteil gelesen, wo drin stand der Hinweis, dass die fachliche Qualität der Anwältin oder des Anwalts im Schriftsatz so mangelhaft ist, dass dafür eigentlich eine Rüge nach dem Berufsrecht angebracht wäre. Und jetzt mit der neuartigen Entwicklung der KI, da kommt das auf einmal. Also das ist so ähnlich wie der Richter in Bonn, der sich über Donald Trump ausgelassen hat, ohne dass es einen sachlichen Zusammenhang zu seinem Urteilsspruch hatte. Das scheint mir gerade dann eher an frustrierten Richterinnen und Richtern zu liegen, die sich da austoben, aber das ist der Sache nach natürlich völlig verfehlt. Jede Anwältin und jeder Anwalt hat das Recht, schlecht zu arbeiten, ob mit KI oder ohne KI. Und die Mandantinnen und Mandanten und der Markt wird dann schon richten, ob diese Anwältin und dieser Anwalt sich über Wasser halten, ja oder nein. Aber es ist nicht Aufgabe der Gerichte, das zu beurteilen.
Zumal das ja auch in gewisser Weise eine Mutmaßung war, dass hier KI genutzt wurde. Also auch Fehler machen Menschen. Es war natürlich jetzt auffällig, die Anzahl an Blindzitaten und auch das Vertauschen von Kommentar und Autor weist schon darauf hin, dass es jetzt kein menschlicher Fehler war. Ja, aber Sie haben natürlich absolut recht. Ich erkläre mir das auch ein bisschen damit, dass natürlich die Amtsgerichte das Problem haben, dass da nicht immer Anwaltszwang besteht. Und ich vermute, dass es auch viele Laien gibt, die sich denken, ich brauche jetzt eigentlich keinen Anwalt, ich frage mal ChatGPT. Und dass das vielleicht auch öfter vorkommt, aber das ist jetzt eine Mutmaßung meinerseits. Wichtig ist ja, jetzt als Fazit dieser Entscheidung, heißt es jetzt, dass ich als Anwalt nicht KI nutzen darf? Nein, natürlich nicht. Eigentlich eher im Gegenteil. Ich darf natürlich KI nutzen, insbesondere um diese Aufgaben zu automatisieren oder effizienter zu gestalten, die wir angesprochen haben. Also Datenanalyse, Auswertung, Formulierungshilfen, aber auch einen Überblick über die Rechtsprechung sich zu verschaffen. Wichtig ist halt schon, aber das versteht sich, glaube ich, auch von selbst für die allermeisten, dass man Ergebnisse nochmal verifiziert, überprüft und insbesondere auch, dass man die Mitarbeiter entsprechend verständigt anweist und auch ein bisschen Verständnis schafft für, wie funktioniert eigentlich KI und was ist Ursache dieser Halluzinationen. Also Stichwort schlechte Datenmenge, schlechte Datenqualität, aber auch unkonkrete und missverständliche Prompts. Das sind alles so Ursachen, die zu Halluzinationen beitragen können.
Was ich ja auch oder wo wir sehr gute Erfahrungen haben, ist, dass man in der anwaltlichen Arbeit die KI als sozusagen als Buddy einsetzt, dass man sozusagen durch Prompts oder Superprompts sozusagen den jungen Anwalt, ich mache jetzt mal ein Beispiel aus der Praxis, bei der Entwicklung eines komplexeren Vertrages eben die KI in den Dialog gehen lässt mit sozusagen vorgegebenen Fragen und Hilfestellungen. Hast du mal in die Wettbewerbsklausel geguckt? Guck doch mal da, das könnte noch fehlen. Und dann stufenweise im Wechselspiel, also im Dialog zwischen KI und eben dem Rechtsanwender oder dem Anwalt, das Dokument entwickelt. Das ist ja auch so ein bisschen das, was früher zwischen dem Partner und dem Junganwalt, der Junganwältin passiert ist, dass dann sozusagen in Zukunft ohne oder jedenfalls bis 90% Arbeitsergebnis ohne die Einbindung des erfahrenen Anwalts erfolgt, der dann sozusagen schon ein weitgehend gutes Produkt in der Hand hat. Das ist ja mehr so eine Mentalitätssache, dass wenn ich überlege, ich mache Prompt Engineering und richte das für mich ein, dass ich weniger nur darauf gehe, ich schmeiße da irgendwas rein und dann kommt ein gutes Ergebnis, sondern dass sozusagen trust the process, ja, dass der Prozess und dieses Wechselspiel eigentlich noch viel, viel erfolgsversprechender ist.
Ja, vollkommen richtig. Also durch richtiges Prompting kann man sehr, sehr viele Fehler vermeiden und auch die Qualität extrem verbessern. Das sind so Dinge, die Sie genannt haben, also sogenannte Role- oder Rollenprompting, dass man sagt, du nimmst jetzt die Rolle eines Rechtsreferendars oder eines Associates bei mir ein, du hast die und die Aufgabe, aber auch solche Anweisungen wie, wenn du dir unsicher bist oder nicht genügend Informationen hast, um die Frage zu beantworten, dann sag das. Also wenn man das der KI ausdrücklich mit auf den Weg gibt, dann hilft das auch, um Halluzinationen zu vermeiden. Genauso Anweisungen, also Prompts wie, nenne immer die Quelle der Information, die du mir gibst, oder finde die relevante Stelle im Text, beispielsweise ich will einen Vertrag überprüfen lassen und dann extrahiere mir diesen Text wortwörtlich, damit ich das sehe und erkläre mir dann, wie du zu der Lösung oder zu dem Ergebnis gekommen bist. Also je genauer die Anweisung, je genauer der Prompt, desto besser sind die Ergebnisse. Was auch möglich ist, ist, dass man auch noch mal cross-checkt, also dass man eine zweite LLM nimmt und dann das Ergebnis auch noch mal überprüfen lässt von der zweiten KI. Aber man muss sich natürlich auch immer so ein bisschen überlegen, Kosten-Nutzen, also wie viel Aufwand stecke ich rein ins Prompting und wie lange würde die Aufgabe sonst dauern? Da kann man dann auch zu spezialisierten KI-Lösungen dann stattdessen greifen, die das schon praktisch in ihrem System Prompt alles integriert haben.
Vielleicht nehmen wir zum Abschluss einigen Hörern und Hörerinnen die Angst vor KI und ermuntern auf der anderen Seite bei KI einzusteigen mit dem Thema, welche Tätigkeit in den Rechtsbereichen, jetzt unabhängig von Recherche und so weiter, sondern darüber hinausgehen, vielleicht auch Marktsegmente, werden von der KI übernommen werden und auf welche Tätigkeiten müssen sich die Anwältinnen und Anwälte konzentrieren, spezialisieren, damit sie auch künftig noch einen Tätigkeitsbereich haben?
Also natürlich gilt auch hier Standardaufgaben, die immer wiederkehrend sind, wo man eine breite Datenlage hat, auf die man zurückgreifen kann, also beispielsweise Vertragsprüfungen im Bereich Auftragsverarbeitungsverträge nach der DSGVO oder AGB-Prüfungen oder Stellungen. Das sind so Dinge, die mir da jetzt einfallen würden, die, denke ich, so zumindest meine Vermutung, sehr schnell weitgehend von der KI übernommen werden. Als Rechtsanwalt würde ich mich immer darauf fokussieren, einmal auf die Strategie, auf die Kommunikation mit meinem Mandanten, aber auch wirklich auf die inhaltliche Bearbeitung des Falles und auf die Rechtsprüfung und da den Fokus legen. Alles, was sonst noch Zeit raubt, also nochmal Stichwort Sachverhaltsaufarbeitung, Aktenwälzen, Dokumente prüfen und sichten, da ist die KI tendenziell sogar stärker als der Mensch. Also der Kern der juristischen Arbeit, das ist der Bereich, wo der Mensch einfach noch Fähigkeiten hat, die sehr wertvoll sind, und aber die Auswertung großer Datenmenge, das ist dann der Bereich, wo die KI einfach sehr stark ist und auch sehr stark unterstützen kann.
Ja, liebe Frau Steiner, wir dürfen also Hoffnung haben Und ich sehe das übrigens auch so, also bei den Anwälten gerade, also ich kann mir schlecht vorstellen, dass jemand, dem zum Beispiel steuerstrafrechtliche Vorwürfe gemacht werden, dass der das alles wahrheitsgemäß mal in die KI reinhaut und fragt, ob er verurteilt werden kann. Ne? Und das ist so ein, auch so ein besondere Vertrauensverhältnisse, wie jetzt diesem Negativbeispiel, wie aber auch bei der Nachfolge, um mal wieder auf ein steuerliches Thema, ein positives zu nehmen, dass sozusagen der mittelständische Unternehmer erwägt, was können wir machen. Klar kann er sich erste Impulse holen, aber auch das ist eine so hochpersönliche Sache, dass da jedenfalls auf gewisse absehbare Zeit noch der menschliche Faktor in der Beratung unerlässlich bleibt.
Gilt auch immer, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Also auf gar keinen Fall, und das sieht man ja auch oft, dass Anwälte, Steuerberater Angst haben vor der KI, was die KI zukünftig mal kann, und sich dann dem Thema komplett verschließen. Das sollte man auf gar keinen Fall machen.
Vielen Dank, liebe Frau Steiner.
Eher die Chancen nutzen, ja.
Dass wir Sie als Gast haben durften, und liebe Grüße.
Vielen Dank und viele Grüße aus München.